Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Mit diesem Wochenspruch aus Johannes Kapitel 3, Verse 14b und 15, begrüße ich Sie, liebe Gemeinde, am heutigen Palmsonntag zu unserem heutigen Gottesdienst. Wir fahren fort mit dem ersten Lied, Lied 168, die Strophen 1 bis 3.
Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Sie haben jetzt hier wahrscheinlich Herr Hilbrands erwartet. Er steht im Predigtplan. Ich bin kurzfristig eingesprungen, weil er mit seiner Familie in Quarantäne ist. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Wir wollen gemeinsam beten mit Worten aus dem Psalm 69 und ich bitte Sie im Gesangbuch die Nummer 732, 1 und 2 aufzuschlagen. Steht auf der Seite 1162. Und ich bitte Sie, das jeweils Eingerückte mitzubeten. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle.
Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen.
Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser.
Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott.
Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke.
Dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern.
Dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe.
Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit.
Und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn mir ist Angst, erhöre mich eilends.
Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schütze mich.
Wir sind hier zusammen in Jesu Namen.
Gottes Friedens, barmherziger Vater im Himmel. Wir hören von Krieg und Unfrieden, sehen schreckliche Bilder. Gewalt siegt über das Recht. Und wer die stärkeren Waffen hat, behält das Sagen. Wir erleben Unfrieden und Hass in Europa und auch bei uns ganz in der Nähe. Und auch bei uns selbst. Wir tragen unseren Teil zu Streit und Unfrieden auf der Welt ja bei. Wir bitten dich, gib uns deinen Frieden, dass er unser Denken und Tun bestimmt. Gib uns deine Hoffnung, dass wir uns nicht abfinden mit Mord und Totschlag, Hass und Ungerechtigkeit. Gib uns deine Liebe, dass wir an der Not der Menschen nicht vorübergehen, sondern mutig anfangen, im Licht deiner Güte zu leben. Ohne dich, guter Gott, können wir nichts tun. Wir warten auf dich, bitte erhöre uns. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist ja doch kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Gott erbarmt sich immer wieder und wir hören seinen Zuspruch, freut euch, denn Gott kommt zu euch, ein Gerechter und ein Helfer. Die Lesung und wenn es möglich ist, bitte ich Sie, sich dazu zu erheben.
Ich lese aus Philipper 2, Verse 1 bis 11. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man erspürt bei euch viel etwas von Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewegt. Und mit fühlender Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber, meine Freunde, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fast zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollten eure Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nimm euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihm Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr.
Auf dieses Wort Gottes hin bekennen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben und sprechen gemeinsam: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Und jetzt singen wir Lied Nummer 14. Und ich schlage aber vor, dass wir die Strophen 1, 5 und 6 singen. Ja, also Lied Nummer 14, 1, 5 und 6. Der Herr segne unser Hören und Reden, unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, jeder Mensch erzählt gerne Geschichten von sich. Wenn Menschen aus ihrem Leben erzählen, dann tun sie das meistens unter einem ganz bestimmten Vorzeichen. Das kennen Sie sicherlich. Manche Menschen erzählen ihre Lebensgeschichte sozusagen unter dem Zeichen der Schwermut. Was sie alles durchgemacht haben, was sie zu durchleiden und zu bewältigen hatten, was sie an Schwerem zu ertragen hatten und so weiter. Andere Menschen wiederum erzählen ihre Lebensgeschichte vielleicht unter dem Vorzeichen der Dankbarkeit und betonen dann, wie viel Bewahrung sie erfahren haben in allem Schwerem, wie sie wieder aus tiefen Tälern herausgefunden haben, wie sie die Herausforderungen des Lebens bewältigt haben und wie dankbar sie dafür sind. Dann, das kennen wir ja auch, erzählen andere unter dem Vorzeichen des Stolzes, was sie alles schon geleistet haben. Vielleicht kennen Sie die Werbung von damals noch, mein Haus, mein Boot und so weiter. Was sie alles erreicht haben, wie toll ihre Karriere gelaufen ist, wie gut die Kinder geraten sind und so weiter und so weiter. Und andere, die heben bei der Erzählung ihres Lebens vielleicht die Ungerechtigkeit hervor, wie ungerecht im Leben alles sein kann. Dann gibt es die, die sagen, Gott hat mich bewahrt in meinem Leben. Ihm verdanke ich mein Leben und es lohnt, sich auf ihn zu verlassen. Man könnte sicherlich noch andere Vorzeichen nennen, aber das sind so die gängigsten, denke ich, und vielleicht fühlen wir uns ja auch ertappt bei dem einen oder anderen. Alle, die ihre Geschichten erzählen, senden immer auch eine Botschaft mit, wie man das erzählt, wo man die Schwerpunkte hinlegt, was man so als Grundton sozusagen hat. Die persönliche Sicht im Moment auf das Leben. Gar nicht so viel anders ging es den Evangelisten in der Bibel ja auch. Es gibt ja 4 Evangelien und heute ist Palmsonntag. Da geht es darum, dass Jesus in Jerusalem einzieht, die Menge ihm entgegengeht mit Palmen in den Händen und die auf die Straße legen, Kleider auch noch dazu und er groß bejubelt wird. Wir sind in der Passionszeit. Heute ist der Sonntag in der Passionszeit. Nächsten Freitag ist schon Karfreitag. Und der Matthäus zum Beispiel, der hat auch die Passionszeit in seinem Evangelium so erzählt, dass er einen ganz erschütternden Leidensweg geschildert hat. Und so war es ja auch. Jesu Menschsein und seine Ohnmacht, diesen elenden Tod am Kreuz. Matthäus will dadurch zeigen, dass Jesus ganz Mensch war, wie du und ich, dass er gelitten hat und unendlich tief im Elend gesteckt hat, so wie manche von uns auch. In den Tiefen des Lebens ist der Sohn Gottes bei uns. Das ist sehr anschaulich. Die Geschichten sind die, die wir alle kennen, die auch oft in der Kunst gemalt worden sind oder dargestellt worden sind. Ganz anders zum Beispiel der Evangelist Johannes. Da ist vom Leiden gar keine Rede, obwohl es auch um die Passion geht. Er versteht diese Leidenszeit Jesu als Verherrlichung. Jesus wird nicht gekreuzigt in seiner Geschichte und nicht am Kreuz leidet er, sondern er wird am Kreuz, so heißt es, erhöht zum König der Welt. Also eine ganz andere Sichtweise. Sein Leidensweg beschreibt er nicht anschaulich mit Elend und Not vom leidenden Jesus, sondern fast schon abstrakt als Weg der Erfüllung von Gott, als einen Weg des Triumphes hin ans Kreuz. Bei Matthäus, da wissen wir alle, er schreit am Kreuz und stirbt dann. Und bei Johannes, da sagt er nur, es ist vollbracht. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, welche Sichtweise Ihnen näher ist. Beides ist richtig. Es sind zwei Seiten des gleichen Menschen und man kann es so oder so erzählen. Gott war ganz Mensch und doch Gottes Sohn. Und je nachdem, wie man es liest und erzählt und was einem wichtig ist, das ist auch die Frage, was ist uns an Jesus wichtig? Was ist für unseren Glauben von Bedeutung? Ist mir der Jesus näher, der menschlich leidet, und sich sozusagen an das Leiden aller Menschen stellt? Oder ist es der Jesus, der am Kreuz sozusagen als Sieger hängt? Beides stimmt. Der für heute vorgeschlagene Predigttext ist aus dem Johannesevangelium und er wirkt recht abstrakt und ich denke, man muss ihn eigentlich mehrmals lesen, um ihn wirklich zu erfassen. Er lässt uns teilhaben an einem Gebet, dieser Predigttext. Es ist ein Gebet, das sogenannte hohe priesterliche Gebet, was Jesus spricht, bevor er gefangen genommen wird. Das ist ein Gebet, das so ganz anders klingt als der Matthäus, den wir meistens im Ohr haben, wo Jesus ja Gott bittet, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das sagt und schreibt Johannes nicht. Ich lese Johannes 17, die Verse 1 bis 8. Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du mir gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Soweit der Text. Ziemlich kompliziert, aber es bezeichnet die Verbindung von Jesus und Gott. Das Geben spielt eine Rolle, was Gott alles Jesus gegeben hat und was Jesus dann den Menschen weitergegeben hat. Und nun gibt Jesus Gott alles wieder zurück. Es ist eine ganz andere Art, als die üblichen Passionsgeschichten davon zu sprechen. Jesus bittet Gott, ihn auch durch Tod und Auferstehung in seine Herrlichkeit wieder aufzunehmen, ihn auch zurückzunehmen, zurückzuholen, dorthin, von wo er ursprünglich gekommen ist, nach Hause sozusagen, ins himmlische Reich, wo Vater und Sohn schon vor der Zeit eins waren. Und dann, dabei blickt Jesus zurück auf seinen Lebensweg. Er ist, so hört es sich an, sozusagen im Reinen mit diesem Weg auf der Erde, den er gegangen ist. Er hatte diesen Auftrag, Gottes Dinge in die Welt zu bringen, alles, was Gott ihm gesagt und gegeben hat, an die Menschen weiterzusagen, weiterzugeben, Gott den Menschen zu offenbaren. Und Jesus ist diesem Auftrag treu geblieben. Er hat seine Aufgabe erfüllt. Er sagt, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Das ist eine ganz ruhige Haltung. Er weiß genau, was ihn erwartet vor seiner Gefangennahme. Und er sagt, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Kein hätte, wäre, wenn. Ob man nicht doch vielleicht noch mehr hätte anders machen können. Nichts davon. Ich habe meinen Auftrag erfüllt und damit ist es gut. Das klingt fast gelassen. Vielleicht mögen wir einwenden, ja, es ist ja auch Jesus, der Sohn Gottes. Natürlich kennt ja Gottes Sohn keine Selbstzweifel, hadert nicht mit dem Gang der Dinge. Ja, trotzdem, in den anderen Evangelien wird erzählt, wie er gehadert hat und gelitten hat und geschrien hat. Und trotzdem konnte Jesus damals vom äußeren Gang der Ereignisse, die in Jesus in Jerusalem waren, konnte er sich gar nicht sicher sein, wie das ausgeht. Ja, er sagt hier, es ist vollbracht, aber damals konnte er nicht wissen, wie die Jünger weitermachen, ob sie nicht auseinanderstieben. Sie waren ja ein kleines, kümmerliches Grüppchen, oft mutloser und fehlerhafter Menschen. Wie sollte daraus eine weltweite Kirche entstehen? Wie sollte sich Gottes Werk durchsetzen? Hat Jesus das alles schon gewusst? Dass der Heilige Geist die Menschen ergreifen würde an Pfingsten später, nach der Auferstehung? Jesus war sich klar, ich habe meinen Auftrag erfüllt und alles andere ist Gottes Sache. Das überlasse ich getrost ihm. Das Wachsen und Wirken ist nicht mehr meins. Ich gehe ans Kreuz, ich weiß, was mich erwartet. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Und Jesus weiß, dass der Weg des Leidens und Sterbens vor ihm liegt, dass er durch dieses dunkle Tal hindurch muss. Aber sein Blick bleibt nicht an dem Schweren hängen, so ist es zumindest bei Johannes erzählt, sondern er sieht darüber hinaus, in die Herrlichkeit, auf das Ziel, dass er nach all dem Elend und dem Dunkel des Todes auferstehen wird und wieder eins wird mit dem Vater, wo er schon ganz früher war, von Anbeginn der Zeit. Als ich das gelesen habe, ist mir eingefallen, dass ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte ja steht, lasst uns Menschen machen. Und man hat immer gerätselt, was dieses Uns ist. Wer ist dieses Uns? War Gott nicht alleine? Lasst uns Menschen machen. Jesus war von Anbeginn dabei, von Anbeginn der Schöpfung. Und hier nun diese Verherrlichung am Kreuz, das ist uns vielleicht etwas fremd. Da kommt Gott nach Hause, der Sohn Gottes kommt zu Gott nach Hause. Zurück in die Welt des Lichts, des Friedens und der Geborgenheit. Liebe Gemeinde, das ist fast zu schön. Eine Kreuzigung ist was Fürchterliches, eine furchtbare Strafe, blutig. Und hier wird es als Verherrlichung gesehen. Ja, so kann man es verstehen. Und das kann uns auch Mut machen. Selbst wenn ein schwerer Weg vor uns liegt, wenn wir durch das tiefe Tal durch müssen, sei es eine Krankheit, eine Trauer oder Angst, oder Retraumatisierungen durch Kriege oder was es auch immer ist. Selbst dann dürfen wir uns an Gott wenden und uns ein Beispiel nehmen an dem, der gesagt hat, ich überlasse mich Gott. Ich kann nicht mehr machen. Meine Sache ist vollbracht. Was ich getan habe, habe ich getan. Alles andere ist jetzt Gottes Sache. Und dann kann man getrost den eigenen Lebensweg in Gottes Hand legen und gewiss sein, am Ende wird alles gut. Es ist nicht alles einfach. Wir müssen durch das Tal hindurch, wir müssen durchs Sterben hindurch. Aber am Ziel der Zeit werde ich bei Gott, meinem Vater, manche sagen meiner Mutter, sein. Das ist diese Theologie und die Sichtweise des Johannes, des Evangelisten Johannes. Dass ich mein Leben, so wie es ist und war, wie es noch wird, getrost in Gottes Hände legen kann. Das kann man sagen, wenn man jung ist oder auch, wenn man alt ist. Probleme gibt es ja in jedem Alter. Dann darf man dich auf die Herrlichkeit freuen. Und was einmal am Ende steht, das hat Christus selber uns erworben durch seinen Tod und seine Auferstehung. Damit auch wir zusammen mit allen, die uns schon vorausgegangen sind, mit allen Christinnen und Christen, allen anderen Menschen einmal teilhaben können an der Herrlichkeit in der Ewigkeit im Licht des Ostermorgens. Aber so weit ist es noch nicht in diesem Text und auch vom Kirchenjahr her nicht. Aber das zu glauben und das glauben zu können, fällt manchen schwer und es ist eine Gnade, um die man auch bitten darf. Und nun, liebe Gemeinde, können wir uns überlegen, unter welchem Vorzeichen übersetzen wir eigentlich unser Leben in Geschichten? Wie erzählen wir unsere Lebensgeschichte? Welche Tonart hat unsere Geschichte? Wird es die Schwermut sein oder ist es die Dankbarkeit, wenn wir erzählen? Ist es Stolz oder Verbitterung oder Vertrauen auf die Gerechtigkeit? Wie erzählen wir unser Leben? Gebe uns Gott, dass das Vorzeichen unserer Lebensgeschichte der Glauben sein wird. Das Vertrauen, die Gelassenheit und auch die Gewissheit, dass alles Schwere und alles Dunkle von diesem leidenden Jesus mitgetragen wird. Und dass der Auferstandene in seiner Göttlichkeit bereits für uns gesorgt hat. Im Reich Gottes wartet er auf uns in seiner Herrlichkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir singen das Lied Nummer 85, die Strophen 1, 2, 9 und 10. Aus unserer Gemeinde haben wir zu Grabe getragen Herr Hans Fischer und Frau Ilse Limburg. Wir zünden die Kerzen an und legen die Steine in die Schale. Leben wir, so leben wir im Herrn. Sterben wir, so sterben wir im Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören zum Herrn, dem Auferstandenen. Amen. Jesus Christus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Amen. Nun hören wir die Abkündigung.
Ja, zunächst gibt es ein paar Termine zu verkünden. Es geht einmal um die Ostergottesdienste hier in der Dietrich-Bonhoeffer Kirche. Und dazu wird herzlich eingeladen. Erstens am Grünen Donnerstag, dem 14. April um 18 Uhr mit Abendmahl. Der Bläserkreis wird spielen. Dann am Karfreitag 15 Uhr, der 15. April ist das, wieder mit Abendmahl. Des Weiteren gibt es eine Andacht zum Karsamstag, dem 16. April, auf dem der Garrater Schützenverein veranstaltet ein Osterfeuer. Das beginnt mit Einbruch der Dunkelheit, circa 20 Uhr, auf dem Schützenplatz Frankfurter Straße. Dann, heute in einer Woche, am Ostersonntag, 17. April, wird eingeladen zum ersten Osternachtsgottesdienst um 6 Uhr, hier in der Dietrich-Bonhoeffer Kirche. Dann 5 Stunden später um 11 Uhr der Familiengottesdienst mit Abendmahl und es spielt die Band. Am Ostermontag, dem 18. April um 11 Uhr wieder hier in der Dietrich-Bonhoeffer Kirche. Zum Thema Kollekten. Die Kollekten. Die Diakoniekollekte ist für die Unterstützung bedürftiger Menschen im Bereich unserer Gemeinde bestimmt. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die diakonische Jugendhilfe. Wissen, wie Demokratie geht. An den jungen Menschen in den Einrichtungen der Diakonie gehen politische Entwicklungen nicht spurlos vorbei. Gleichzeitig erleben die in ihrem Alltag Respektlosigkeiten und abwertendes Verhalten. Oft fühlen sie sich selbst machtlos und sind empfänglich für einfache Antworten von extremen Strömungen. Fachkräfte der Diakonie unterstützen die jungen Menschen bei den Auseinandersetzungen mit demokratiefeindlichen Entwicklungen. In Projekten lernen sie, wie man Stammtischparolen entgegentritt oder Verschwörungstheorien erkennt. Für die Kollekten des letzten Gottesdienstes wurden insgesamt 74,53 € gespendet. Wir danken allen Spenderinnen und Spendern ganz herzlich. Weiterhin ruft die Evangelische Kirche im Rheinland zu Spenden für die Kriegsflüchtlinge auf, die die Ukraine verlassen müssen, um Leib und Leben zu retten. Dazu stellen wir einen weiteren Korb auf. Sie können aber auch, wenn Sie möchten, Ihre Spende überweisen. Die Daten zum Konto stehen auf dem Abkündigungsblatt. Insgesamt nochmal herzlichen Dank für alle Spenden, die Sie dann heute und in den letzten Wochen gegeben haben. Vielen herzlichen Dank. Gibt es aus der Gemeinde noch was mitzuteilen? Tobias?
Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen noch zwei Entscheidungen des Presbyteriums vom vergangenen Donnerstag bekannt geben. Wie Sie wissen, sind die Corona-Schutzmaßnahmen ja ausgelaufen. Das Presbyterium hat entschieden, dass für unsere Gemeinde bei allen Gruppen und Kreisen, Musikgruppen und so weiter, weiterhin die 3G-Regel gilt. Und wir werden im Gottesdienst auch weiterhin Maske tragen. Die zweite Entscheidung betrifft die Energie. Sie wissen, unsere Kirche ist groß und diesen Bau zu beheizen, benötigt eine Menge Energie. Und mit Blick auf die politische Situation und mit Blick auf die gestiegenen Energiekosten haben wir uns entschieden, dass wir ab sofort die Kirche nicht mehr heizen. Bitte kleiden Sie sich entsprechend. Wir hoffen, das Wetter wird bald besser, dann ist es sowieso nicht mehr so kalt, aber wir halten uns da an den Wirtschaftsminister Robert Habeck, der sagt, jede eingesparte Kilowattstunde ist in den jetzigen Zeiten eine gute. Vielen Dank.
Ja, und unser Präses Dr. Latzel hat einen Brief geschrieben an alle Gemeinden. Dort geht es um Brot für die Welt. Immer an Weihnachten und Ostern wird an Brot für die Welt erinnert. Und diese Kanzelabkündigung möchte ich jetzt verlesen. Liebe Gemeinde, wer arm ist, ist häufiger krank. Und wer krank ist, bleibt häufiger arm oder verarmt durch die hohen medizinischen Kosten. Das zeigt sich auch in der globalen Corona-Pandemie. Millionen Menschen leiden weltweit unter Mangelernährung, verseuchtem Wasser oder gefährlichen Arbeitsbedingungen. All das macht sie krank. Gleichzeitig haben unzählige Menschen keinen Zugang zu einer Gesundheitsversorgung. Brot für die Welt versucht, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Gemeinsam mit lokalen Partnern setzt sich Brot für die Welt dafür ein, dass die Menschen vor Ort Zugang zu medizinischer Grundversorgung haben und behandelt werden können. In den Projekten lernen sie, sich gesund zu ernähren und mit sauberem Wasser zu versorgen. Angesichts der Corona-Pandemie, von Hunger und Katastrophen durch den fortschreitenden Klimawandel treibt uns die Verheißung Gottes an, unsere Welt gerechter und friedvoller zu gestalten. Ohne Hunger, Armut und Gewalt. Diese Vision teilen wir insbesondere mit Christinnen und Christen in aller Welt, gerade jetzt in der Passions- und Osterzeit. Lassen Sie uns gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie mit Ihrer Kollekte die Hoffnung wachsen lassen, überall auf der Welt. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Passions- und Osterzeit. Ihr Dr. Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Liebe Gemeinde Brot für die Welt, wenn Sie möchten, kann man eine Extragabe geben und an Ostern wird auch dafür nochmal gesammelt. Nun wollen wir Fürbitte halten und ich bitte Sie, sich zu erheben und immer den Bittruf mitzusprechen zwischendurch, der lautet: Christus, erbarme dich. Christus, wir beten zu dir. Du bist sanftmütig und gerecht. Du bist unser Helfer in der Not. Dein Frieden ist der wahre Frieden. Vor dir breiten wir unsere Bitten aus und rufen zu dir: Christus, erbarme dich. Komm mit deiner Gerechtigkeit. Mache stark, die sich für Brot, für sauberes Wasser, für die Flüchtlinge und für Bildung für alle einsetzen. Tröste alle, denen Unrecht geschieht, mit deiner Gerechtigkeit. Du kennst die Namen der Menschen, die sich nach deiner Gerechtigkeit sehnen. Vor dir breiten wir unsere Bitten aus und rufen zu dir: Christus, erbarme dich. Komm mit deiner Hilfe, wende die Not. Hilf den Verzweifelten, den Verletzten, den Missbrauchten, den Angehörigen der Toten, den Armen und den Kranken. Sei du bei den Verstorbenen, nimm du sie auf in dein ewiges Reich und tröste die Angehörigen mit deiner heiligen Geisteskraft. Wir denken heute an die vielen Toten und auch an Hans Fischer und Ilse Limburg, die wir zu Grabe getragen haben. Hilf du aller leidenden Kreatur, mach der Gewalt ein Ende. Du kennst die Namen der Menschen, für die wir auch in der Stille deine Hilfe erbitten. Und nun in der Stille breiten wir, jede und jeder, vor dir unsere Bitten aus. Und wir rufen gemeinsam zu dir: Christus, erbarme dich. Komm mit deinem Frieden. Schaffe Frieden, wo Hass regiert. Sei mit deinem Frieden in den Kriegsgebieten dieser Welt. Bewege die Mächtigen, dem Frieden zu trauen. Schick Liebe in Herzen und Gehirne aller Soldaten, dass sie sehen, was sie anrichten und davon ablassen. Vor dir breiten wir unsere Bitten aus und rufen: Christus, erbarme dich. Christus, wir beten dich an. Deine Gemeinde hofft auf dich. Nimm uns mit auf deinem Weg des Friedens und der Liebe. Sei du unser Beistand im Leben und im Sterben. Und vor dir breiten wir unsere Bitten aus und rufen: Christus, erbarme dich. Und alles, was uns noch bewegt, legen wir nun mit hinein in das Gebet, das Jesus die Jüngerinnen und Jünger gelehrt hat. Und wir beten gemeinsam weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen, und wir singen 171, 1 bis 4. Karwoche, Passionszeit, Ostersonntag ist nächste Woche, mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.